Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Wenn ihr das hier hört, haben die ersten Viertelfinals des Saudi-Arabien Masters schon angefangen. Aber wir wollten unbedingt nochmal über die Achtelfinals sprechen, weil die haben eine ganze Menge gebracht. Hier bei Total Clearance, mein Name ist Andreas Thies, wieder dabei Christian Oehmicke. Ich bin nur der Gast. Hallo Christian.
Nein, nicht so dein Licht und dein Scheffel stellen. Hi Andreas.
Wir müssen über ein Spiel sprechen, was ich gestern nach 3 Frames ausgemacht habe, weil ich gedacht habe, ja, das geht in die eine Richtung und das ist eine Geschichte, die wir jetzt in letzter Zeit dann etwas häufiger gesehen haben. Ronnie O'Sullivan ist zwar immer noch konstant gut, aber nicht mehr in dieser Konstanz, wo man sagen kann, ja, der ist fürs Halbfinale, Finale gebucht und der ist der absolut Riesenfavorit. Gestern hat er gegen Jean Agan Dar gespielt und lag nach 3 Frames mit 0-3 zurück und ich habe gedacht, nach 3 wirklich hohen Breaks dann auch von Jean Agan Dar, 67, 77, 66, das geht in die genau eine Richtung und es ist nur Jean Agan Dar und Ronnie O'Sullivan wird abends noch oder heute Morgen dann den Flieger nehmen. Was hat er gemacht? Er hat das Hotelzimmer um eine Nacht verlängert.
Ja, mindestens erstmal um eine. Ja. Es ist schon kurios, ja. Man spricht ja oft drüber, dass ein Ball so ein Match kippen lassen kann. Und das war gestern im Prinzip dann auch wieder der Fall. Nämlich eine rote auf die Mitteltasche von Jean Agan Dar auf dem Weg zum 4-0 hat dieses Match kippen lassen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte Ronnie O'Sullivan mit diesem Match noch nichts zu tun gehabt. Und wurde dann aber quasi eingeladen zu einem Break, zu einer 64, die es dann letztendlich auch wurde. Und das hat das Match komplett geöffnet, denn danach war Ronnie O'Sullivan dann nach der Pause auch ein doch deutlich fokussierterer Spieler, während Jean Agan Dar nicht unbedingt schlechter wurde, aber deutlich weniger Chancen bekam. Und so ging es dann eben ein bisschen munterer hin und her. 2 Centuries, 209 waren es von Ronnie O'Sullivan zum Ausgleich. Dann wieder ein sehr dominanter Frame von Jean Agan Dar, der zwar 2 Chancen brauchte, aber sich die Führung zurückholte. Dann kam eine fantastische 63 von Ronnie O'Sullivan. Das war ein richtig schweres Break, was er da spielen musste. Hatte zwischenzeitlich nur Gelb und Grün als Farben zur Verfügung, musste immer wieder nach unten, dann wieder nach oben, also nach unten zu den Roten, nach oben zu Gelb und Grün, weil Schwarz verbaut war. Dann hat er sich mit einem genialen Stoß, indem er dann eine Rote an die Bande legte und auf Schwarz stellte, sich die Schwarze freigespielt und ja, hat dann leider den Split verpasst, sodass er, beziehungsweise nach dem Split ist nichts Vernünftiges liegen geblieben, sodass er dann aussteigen musste, aber den Frame hat er trotzdem geholt und Jean Agan Dar dann aber mit einer 52 wieder mit 5-4 in Führung gegangen. Und dann kam eine Situation, die hat man so gerne. Man führt 5-4, hat eigentlich nicht viel falsch gemacht und das Einzige, was man noch bekommen möchte, ist irgendwie eine Chance. Aber wenn man dann Ronnie O'Sullivan als Gegner hat und der in beiden Frames, in Frame 10 und Frame 11, 2 absolut absurde Einsteiger raushaut, ohne dass Jean Agan Dar da wirklich irgendwie was falsch gemacht hat. Im Frame 10 hat er nur den Anstoß gemacht, in Frame 11 waren es dann 2 Safeties und beide Male hat Ronnie O'Sullivan einen grandiosen Einsteiger gelocht, in Frame 10 einen langen, in Frame 11 dann von der unteren schwarzen Bande in die grüne Ecktasche eine rote und aus beiden Chancen machte er jeweils ein frame-entscheidendes Break, 87, 78. Also das ist bitter, weil man Jean Agan Dar so gar nichts vorwerfen kann, dass er dieses Match verloren hat oder irgendwie durch einen Fehler abgegeben hat oder so. Nein, Ronnie O'Sullivan war da einfach nicht mehr zu Späßen aufgelegt, hat 2 geniale Einsteiger gelocht und das Match dann eben so sicher gemacht. Also das war sehr bitter für Jean Agan Dar, weil man vom gesamten Matchverlauf her natürlich das Gefühl hatte, dass da mehr drin war.
Die 18 Zuschauer haben das genossen da vor Ort.
Ja, aber ich muss sagen, so langsam wird's. Also ich bin ja.
Man sieht Menschen so langsam.
Ja, genau. Also es ist immer noch nicht also weit weg von Crucible oder Tempodrom. Ich finde ja die geskripteten, also als wenn einen die Verantwortlichen für doof halten, jetzt mal ernsthaft, also diese geskripteten Interview-Aussagen, die Spieler jetzt hier teilweise die Woche machen, das ist ja, also das ist absolut lächerlich, finde ich. Also ich finde es ja okay, wenn man irgendwie versucht, das Turnier zu pushen und dass man sagt, okay, man will schlechte Berichterstattung, wenn möglich, vermeiden. Aber dass sich ein einen Sean Murphy hinstellt und sagt, ja, wenn wir jetzt nur spielen, wo Menschenrechts, wo die Menschenrechtslage perfekt ist, dann spielen wir nirgendwo. Das ist einfach ein Hohn, muss ich sagen, gegenüber allen westlichen Ländern. Wenn man das über sowas sagt oder wenn sich ein Judd Trump hinstellt, oh Mensch, ja, hier zu spielen, das gibt mir den gleichen Buzz, das Excitement wie im Crucible, das ist einfach nur lächerlich und das weiß man, dass die Spieler das gesagt bekommen, dass sie das sagen sollen und der Rant muss jetzt dann einfach sein. Aber gestern war zumindest mal tatsächlich ein paar mehr Zuschauer vor Ort, gerade am TV-Tisch abends bei Ronnie O'Sullivan gegen Zhang Anda, da war schon ein bisschen mehr los und so muss das auch sein, so muss es meiner Meinung nach auch das komplette Turnier über sein. Und es sind immer noch verhältnismäßig einfach weniger Zuschauer und ich glaube, man hat auch schon damit gerechnet, weil die Tribünen an sich sind auch schon nicht sehr groß. Ja. Muss man jetzt halt so hinnehmen, aber wie gesagt, das ganze geskriptete Interviewverhalten drumherum, das finde ich einfach nur lächerlich.
Ja, es ist halt einfach auch so wenig glaubwürdig beziehungsweise so gut durchschaubar. Also du kannst doch sagen, Barry Hearn, man kann ihm vorwerfen, was man will, aber Barry Hearn hat nie ein Blatt vor den Mund geworfen. Der hat gesagt, die Spieler wollen Geld verdienen, wir gehen dahin, wo sie Geld verdienen können und das ist Saudi-Arabien und alles andere ist mir egal. Und das in seiner Ehrlichkeit ist dann mir deutlich lieber als das hier, was wir zu hören bekommen haben, weil das kannst du alles aus dem Fenster werfen, diese Aussagen und ich weiß gar nicht, ob in irgendeiner Weise Presse aus England oder Großbritannien vor Ort ist. BBC ist vor Ort, die haben ihre Reporter geschickt und dann auch die Experten nach Riad geschickt. Aber ansonsten ist da ja nicht viel los. Und dann sollen sie doch wirklich sagen, ey Leute, wir verdienen hier einen richtigen Haufen Geld und wir wollen einfach hier spielen, wir müssen hier spielen, weil wir die Kohle verdienen wollen, alles andere ist uns egal. Dann ist es wenigstens ehrlich, aber das hier ist ja nur wirklich wischiwaschi. Ja.
Genau, sehe ich komplett genauso. Also ich habe nichts dagegen, wenn man irgendwie, es ist uns ja allen klar, dass es in die Richtung geht. Wir werden das nicht verhindern, wir werden damit leben müssen, aber dann lasst uns doch auch bitte ehrlich sein und das sagen, dass es einfach nur ums Geld geht. Und dann
wir sind doch erwachsene Leute.
Eben, auch wenn Zhang Anda noch ein bisschen klein ist, aber das hat er damit
Sullivan. Ronnie O'Sullivan steht also im Viertelfinale, trifft heute Abend auf Si Jianhui. Si Jianhui hat sich durchgesetzt gegen Pang Yingshu mit 6-5, war auch eine spannende Angelegenheit.
Ja, das war so ein kleines Muster gestern, Führung für den einen, am Ende dann vielleicht auch eine 5-4 oder 5-3 Führung, aber das Match geht dann am Ende doch an den anderen. Das war in einigen Matches der Fall. Hier war es sogar ein munteres Päckchen, was erst an Pang Yongshu ging, der mit 3-0 in Führung ging. Dann holte sich Si Jianhui 5 Frames in Folge, war eigentlich der deutlich stabilere dann. Pang Yongshu schaffte aber erneut den Ausgleich und dann ging der Decider mit einem 52er-Break, ein sehr starkes Break, an Si Jianhui, der sich mit 6-5 durchgesetzt hat und damit nur noch einen Sieg, der dann allerdings natürlich gegen Ronnie O'Sullivan kommen müsste, vom Einzug in die Top 16 entfernt ist. Also da könnte er dann so langsam in Richtung chinesische Nummer 1 gehen. Noch ist ja Ding Junhui da vor ihm, aber man sieht die Wachablösung und Si Jianhui ist da auf einem sehr guten Weg in Richtung Top 16.
Also Si Jianhui setzt sich durch gegen Pang Yongshu. Wir haben noch ein paar andere wirkliche enge Matches gehabt. Zhao Guodong hat zum Beispiel gegen Scott Donaldson mit 6-5 gewonnen, aber auch andere Spiele sind eng ausgegangen. Und eine richtige Überraschung an Jimmy Robertson geschafft. Der hat gegen Kyron Wilson mit 6-4 gewonnen. Kyron Wilson sah in den letzten Wochen so aus, als könnte ihn nichts angreifen. Jimmy Robertson hat gezeigt, es geht.
Ja, und eigentlich hat das ja schon zweimal gezeigt, denn auch in Jian hatte Jimmy Robertson, Kyron Wilson ja schon am Rande einer Niederlage, führte mit 4-2, verlor das Match ja noch mit 4-5. Am Ende wissen wir, wie es ausging. Der Titel ging an Kyron Wilson. Vielleicht jetzt diese Woche umgedrehte Vorzeichen. Jimmy Robertson hat das Match dominiert gegen den amtierenden Weltmeister. Das muss man so auch erstmal schaffen, vor allem in den taktischen Bereichen. Doch die Nase vorn gehabt und dann letztlich gegen Ende des Matches auch von der Punkteausbeute immer besser geworden. Während Kyron Wilson nach dem Mid-Session Interval ein bisschen nachgelassen hat, nicht mehr so vernünftig in hohe Breaks kam und dann eben das gesamte Match über dem Rückstand hinterherlaufen musste, den er sich dann nach dem, oder beziehungsweise so halb davor, halb nach dem Interval eingefangen hat. Die letzten zwei Frames waren dann auch sehr souverän. 6-4 heißt es am Ende für Jimmy Robertson. 3 hohe Breaks gespielt und damit zeigt er hier wirklich sehr starke Frühform. Wie gesagt, auch in Jian schon gut unterwegs gewesen. Und jetzt muss ja der Weg noch nicht zu Ende sein. Nächster Gegner für ihn ist ja Mark Williams. Und ja, Xiao Guodong gegen Scott Donaldson, das 6-5, das war auch sehr unterhaltsam, was die beiden da produziert haben. Hier war Scott Donaldson eigentlich derjenige, der das Match zu Beginn dominiert hatte, vorne lag, auch immer wieder in Führung gegangen ist und Xiao Guodong hat sich tatsächlich noch zurückgebissen, 4 der letzten 5 Frames gewonnen, die letzten beiden dann auch mit sehr starken hohen Breaks, den letzten dann sogar mit einem 123er Century, also sehr starker Auftritt von Xiao Guodong, der ja so ein kleines Erfolgserlebnis ja auch mal wieder gebrauchen könnte, also hier sehr gutes Viertelfinale, 50.000 Pfund damit schon mal sicher und das einer der Spieler, Sean Murphy oder Xiao Guodong oder Jimmy Robertson oder Mark Williams hier tatsächlich schon, also 2 davon im Halbfinale stehen werden, war ja so auch nicht unbedingt mit zu rechnen vorher.
Mark Williams, glaube ich, also das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich glaube, dass der die Annehmlichkeiten des Luxushotels in Riyadh mit am meisten nutzt. Den sehe ich die ganze Zeit nur mit Handtuch durch die Hallen watscheln.
Gibt's Döner in Riyadh bestimmt irgendwo?
Bestimmt, also im Hotel, die machen das extra für ihn.
Also ja, ich glaube, der hat Spaß und der hat ja auch, läuft auch ja wieder so komplett unterm Radar hier die Woche. Mhm. Niemand hat den so richtig auf dem Schirm, hat einen guten Sieg gegen Tapchao Nu gehabt und gestern ja gegen Stuart Bingham komplett dominiert, obwohl Stuart Bingham vor dem Mid-Session Interval sehr stark vom Breakbuilding her unterwegs war. Aber wenn man aus 4 hohen Breaks nur 2 Frame-Gewinne macht, dann darf man sich dann vielleicht auch nicht beschweren, wenn man es am Ende verliert. Mark Williams hat ihm da 2 Frames auf Schwarz dann noch weggenommen, einen mit einer 71, einen dann eben so auf die Farben. Und das war dann der Ausgangspunkt. Nach dem Mid-Session Interval ging es dann nur noch in Richtung des Walisers, der hier sehr stark unterwegs ist. Also ja, wer will den stoppen? Diese Spiellaune, dieses, ich würde nicht sagen LMAA-Haltung, aber so ungefähr wirkt das ja. Die ist schon beeindruckend. Das kann nur jemand wie Mark Williams tatsächlich so gut. Also das ist wahrscheinlich der Spieler mit dem wenigsten Druck in Drucksituationen.
Der hat vor 10 Jahren hat er festgestellt, was für einen überragenden Job habe ich hier eigentlich. Und seitdem lässt er es einfach leicht laufen.
Ne? Also, ja, also ja, wenn's nur so einfach wäre, ne? Ja. Man mal eben so dann auch so konsequent und konstant auf der Tour spielt, das ist, ja, macht dann auch einfach Spaß zuzuschauen. Also wirklich tolles Viertelfinal-Lineup tatsächlich.
Eins müssen wir noch besprechen. Neil Robertson hat gegen Gary Wilson mit 6-1 gewonnen. Sean Murphy hat mit 6-3 gegen Elliot Slesser gewonnen. Und seit wann stehen die beiden zusammen mal wieder im Viertelfinale eines Weltranglistenturniers? Du hast es herausgefunden.
Ja, bei der WM21 war das letzte Mal, dass beide das Viertelfinale erreicht haben. Das ist schon eine ganze Weile her. Das Kuriose ist ja, dass beide ja auch nicht unbedingt die konstantesten Spieler der letzten Jahre waren. Und ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass es sogar noch länger her ist. Aber sie haben es geschafft. Sean Murphy mit einem starken 6-3 gegen Elliot Slesser, der zwar 2 Centuries gespielt hat, aber ansonsten von Sean Murphy breakbuilding-technisch an die Wand manövriert wurde. Also selbst Frames, die am Ende Elliot Slesser gewannen, in denen hat Sean Murphy es dann trotzdem noch irgendwie geschafft, einen 50er-Break unterzubringen. Also das war schon enorm stark. Und Neil Robertson war nicht minder schwach unterwegs gegen Gary Wilson. Zwar nicht mit ganz so vielen hohen Breaks, aber auch mit einer 141, mit einer 95 und vor allem mit einer wirklich tollen Präsenz, mit einer tollen Körpersprache am Tisch. Also Neil Robertson gefällt mir diese Woche richtig gut. Wird jetzt auf Judd Trump treffen. Vielleicht das Highlight der Viertelfinals heute, während ihr das hört, wird dieses Match wahrscheinlich sogar schon laufen. Die beiden haben sich ja schon tolle Duelle in der Vergangenheit geliefert. Und nachdem Judd Trump ja in seinem ersten Match gegen Wujisa noch so ein bisschen gebraucht hat, um reinzufinden ins Turnier, also wenn man mal die ersten 4 Frames sich da in Erinnerung ruft, war das gestern gegen Jack Lisowski ein Bilderbuchauftritt. 3 Centuries, 3 weitere hohe Breaks, quasi Jack Lisowski immer irgendein Break um die Ohren gepfeffert. Also der brauchte da nicht viel machen, konnte dann am Ende fein säuberlich gratulieren. Und das war es dann eben auch von Jack Lisowski mal wieder in diesem Turnier. Und so steht Judd Trump schon wieder im Viertelfinale bei dieser Probe-Weltmeisterschaft zu Beginn der Saison. Wie oft wollen wir es diese Saison noch sagen? Ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht. Er wird die Nummer 1 bleiben, das steht jetzt schon mal fest. Außer Ronnie O'Sullivan gewinnt tatsächlich den Titel diese Woche in Riyadh, dann würde Ronnie O'Sullivan noch an ihm vorbeiziehen. Ansonsten wird Judd Trump die Nummer 1 der Weltrangliste bleiben.
Judd Trump gegen Neil Robertson, Sean Murphy gegen Zhao Guodong, Jimmy Robertson gegen Mark Williams und Ronnie O'Sullivan gegen Si Jiahui. Das sind die 4 Viertelfinals des Saudi Arabia Masters und wir werden natürlich in den nächsten Tagen noch über die entscheidenden Matches hier sprechen bei Total Clearance.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.